Ja, neue Zeiten brechen da. Vielleicht hat das Lied noch nie so gut gepasst wie heute Morgen. Und wir haben auch gesungen, wir sind die Generation, die für diese Zeit geboren ist. Dass wir ein Lichtträger sein können, das gilt für alle, jung und alt, die in dieser Zeit leben. Und lassen wir uns zurüsten, dass wir das Licht gut weitergeben. Ich lese uns den Predigttext aus Offenbarung 3. Und zwar ist das Vers 14 bis 22. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus Christus, wir stehen oder sitzen hier vor dir und wir bitten dich, sprich zu uns. Mach uns hörfähig. Sende deinen Geist in unsere Herzen. Amen. Ja, das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea ist besonders relevant für die Gemeinden, die in der Endzeit sind, wo wir kirchengeschichtlich ganz nahe dran sind. Und Laodicea liegt 50 Kilometer südlich von Philadelphia und das war die wohlhabendste aller Sendschreiben-Gemeinden. Die waren enorm reich. Das war auch so, dass auch sie wurden von einem Erdbeben betroffen, wie andere Sendschreiben-Gemeinden auch. Und ihre Stadt wurde auch zerstört. Und wisst ihr was? Als der Kaiser kam und er wollte ihnen Aufbauhilfe geben, was die gesagt haben, nein, ist okay, brauchen wir nicht. Wir sind genug reich. Die hatten das nicht angenommen. Wir haben alles. Laodicea war für drei Bereiche besonders bekannt, nämlich einerseits für das florierende Bankenwesen. Sie haben mit Gold gehandelt, dann gab es eine medizinische Schule. Sie hatten dort eine örtliche, also mit den örtlichen Mineralquellen, haben sie eine Augensalbe hergestellt, die hat sehr großen Absatz gefunden. Und drittens war Laodicea bekannt für seine Textilindustrie. Sie haben das Fell einer speziellen Schafrasse zu besonders weicher Wolle verarbeitet. Und was sagt nun Jesus dieser Gemeinde? Also wie in allen Sendschreiben, zuerst stellt sich Jesus vor und dann sagt er ab Vers 15, ich kenne dein Tun. Interessant, Jesus beurteilt nicht das Kopfwissen, sondern das Tun. Ist bei uns übrigens auch so. Und weiter, und ich weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und das sind jetzt eben diese besonders harten Worte, die ich vorher erwähnt habe. Und dieser Gemeinde kann Jesus kein Lob geben, nicht mal ansatzweise. meine, wir haben die Gemeinde von Sardes gehabt vor 2 Wochen. Da war es auch ziemlich schlimm, aber da hat es immerhin noch ein paar wenige gehabt, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben, wie es dort heißt. Das gibt es hier nicht. Das ist erschütternd. Ich finde das enorm erschütternd. Wir reden hier von einer Gemeinde, nicht von irgendwelchen. Ja. Jesus kennt ihre Werke, die Gemeinde konnte also manche Werke vorweisen, manche haben ihre Gaben eingesetzt. Die Gemeinde war also äußerlich nicht tot. In dem Sinne, sie in gewisser Hinsicht stand sie vielleicht nicht mal so schlecht da äußerlich, sie hätte sich sonst ja nicht rühmen können. Aber Jesus sagt, du bist weder heiß noch kalt, du bist lau. Und als die Gemeinde das hörte, wussten sie sofort, auf was Jesus anspricht. Dem er nahm eine örtliche Begebenheit zum Anlass hier. Sie hatten nämlich Heilquellen auf den Hügeln. Das war so heißes Wasser, Mineralquellen, die enthielten Mineralien mit heilender Wirkung. Und dieses Heilwasser hat man verkauft als Heilmittel. Und ich habe mir sagen lassen, wenn dieses Wasser, dieses heiße Wasser dann talwärts geflossen ist, wurde es ein bisschen weit runter, dann eben von heiß wurde es lau. Und dadurch hat es sich verändert im Geschmack. Es wurde enorm eklig. Also man konnte es nicht mehr in den Mund nehmen, nicht mehr trinken. Es war ungenießbar. Und wenn jemand jetzt sagte, ja gut, ich will für das Heilwasser nicht bezahlen, ich gehe einfach ein bisschen weiter runter, dort ist es gratis und es nahm, konnte er das nicht trinken. Er musste es wieder ausspeien. Also es war eklig. Und noch weiter unten hat sich dann das Wasser wieder abgekühlt. Dann konnte man es wieder trinken, aber es hatte seine Heilwirkung verloren. Und jeder in Laodicea wusste, darauf nimmt Jesus Bezug. Wärst du doch heiß oder kalt? Aber weil du lau bist, werde ich dich ausspucken aus meinem Munde. Im Griechischen steht hier das Wort Emeo, ausspucken. Und Emeo, ein Emetikum, ist ein Brechmittel. Wörtlich sagt Jesus, ich werde dich erbrechen. Ich bin sonst nicht so für direkte Worte, so oder fast ein bisschen grenzwertige Worte, aber heute Morgen sage ich es ganz direkt. Jesus sagt, Lauheit ist für mich zum Kotzen. Das sagt der Bibeltext. Jesus spricht von heiß, von kalt und von lau. Wer sind diese Menschen? Nun, kalt steht für den Tod. Damit ist eine Person gemeint, die geistlich gesehen nicht lebendig ist, also aus Gottes Sicht. Also keine Beziehung da zu Jesus Christus. Der Heilige Geist ist nicht da. Und dann gibt es Menschen, die sind aus Gottes Sicht heiß. Es sind Menschen, in denen wohnt Jesus Christus. Und er ist da, er hat Raum. Und die Menschen sind begeistert von ihm und diese Menschen brennen für ihn. Und heiß, diese Wortwurzel für heiß ist verwandt mit Römer 12,1, was heißt, seid brennend im Geist. Also das Wort brennend und heiß hat dieselbe Wortwurzel. Das sind Christen, die dem Heiligen Geist so viel Raum geben, dass die Begeisterung für Jesus, dass die da ist, dass die lodert und dass sie hoch ist. Und die Folge ist, sie folgen Jesus konsequent nach. Und sie haben Jesus so lieb, er ist ihnen so wichtig, dass sie nicht verzichten wollen auf gemeinsame Zeit mit ihm, auf die sogenannte stille Zeit. Sie wollen Jesus auch nicht verletzen, indem sie ungehorsam sind. Und wenn sie in eine Richtung gehen, dann merken sie das bald und sagen, oh nein, was habe ich gemacht? Sie sagen, Jesus, tut mir leid, sie drehen um. Sie wollen nicht gewisse Sünden einfach stehen lassen und sagen, ja nun, es ist jetzt einfach so, es ist zu schwer für mich. Heiße Menschen, eben diese Christen, haben eine ansteckende Wirkung auf andere Gläubige. Sie sind Ermutiger und sie lieben die Gemeinde. Sie suchen die Gemeinschaft mit anderen Christen, sei es im Gottesdienst wie heute Morgen, sei es am Gebetsabend in der Kleingruppe. Sie sehen in der Gemeinde nämlich den Leib von Jesus. Sie sehen den Leib von Jesus und darum ist die Gemeinde für sie unerhört wichtig und wertvoll. Und das sieht man dann an ihrer Agenda. Heiße Christen haben aber auch das Anliegen, dass ihre Freunde diesen wunderbaren Jesus auch kennenlernen. Und sie machen sich Gedanken, was sie mit ihren Möglichkeiten und ihrer Ausrichtung tun können. Wir sind nicht alle gleich begabt, nicht alle sind so die direkten Evangelisten. Aber wir alle haben Möglichkeiten und diese Christen sagen, wir machen mir Gedanken, was kann ich mit meinen Möglichkeiten tun, dass ich nicht sterbe? Einige würden wahrscheinlich tot umfallen, wenn sie in der Bahnhofstraße auf die Tonne stehen müssten, und, oder? Das müssen wir Gott sei Dank nicht alle. Aber wir machen uns Gedanken. Und auch wie wir mit den Menschen ins Gespräch kommen können oder sie auch einladen können in die Gemeinde. Und übrigens, am Mittwoch in 2 Wochen ist die nächste sehr gute Möglichkeit, Menschen einzuladen. Der Start der Vortragsreihe «Die Herrlichkeit Gottes». 2 Mittwoche hintereinander und dann der 20. März, der Sonntagmorgen. Und das ist eine Mischung, da werden wir als Christen ganz viel mitnehmen. Wir haben ja vielleicht Steve Opliger mitbekommen, vor 3 Wochen, glaube ich, war das. Und er wird uns Gott tiefer vorstellen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Gott, Jesus ist für mich die wichtigste Person, die es gibt. Und wenn es eine Chance gibt, ihn noch tiefer kennenzulernen, dann will ich die ergreifen. Dann gibt es für mich im Moment nichts Wichtigeres. Und darum lade ich euch herzlich ein, wenn ihr das möglich machen könnt, dass ihr dabei seid und vielleicht auch die Möglichkeit habt, mal jemanden noch mitzunehmen, der da auch sich fürs Thema interessiert. Und heiße Christen geben Jesus auch die Verfügungsgewalt über ihr Portemonnaie. Und sie unterstützen das Reich Gottes, sie unterstützen auch die eigene Gemeinde, die eigene Familie. Und an dieser Stelle möchte ich euch ein ganz herzliches Kompliment machen. Danke vielmals für alle Unterstützung. Ihr seid einfach gewaltig. Ich staune jedes Mal wieder neu. Reini Fischer, unser Kassier, ist ja der Einzige, der da Bescheid weiß im Detail. Aber wir sehen einfach die Zahlen am Schluss. Und so wie es aussieht, haben wir auch letztes Jahr wieder sogar leicht im Plus abgeschlossen. Und das, obwohl wir einen Wagnisschritt machten, indem wir ja den Alex 20% angestellt haben und dachten, ja gut, gehen wir halt in den roten Bereich, aber es ist wichtig, Alex macht einen super Dienst. Und jetzt sieht es so aus, als wären wir nicht mal im roten Bereich. Also vielen, vielen Dank. Genial. Die Gemeinde in Laodicea war also nicht heiß. Sie war auch nicht kalt. Sie war lau. Und diese Lauheit war für Jesus so übel, dass es in ihm einen Würgereiz auslöste. Er wollte sie ausspeien oder eben erbrechen. Was ist denn für Jesus so schlimm, dass das für ihn einen Brechreiz auslöst? Was ist geistliche Lauheit? Laodicea war also keine geistlich tote Gemeinde, wie Sardis zum Beispiel vor 2 Wochen. Lauheit ist nicht das Gleiche wie geistlich tot sein. Laue Christen sind gleichgültig. Sie sagen, ich glaube an Jesus, aber vieles im Glauben ist unwichtig geworden. Der Glaube bewegt sie nicht mehr oder sogar weniger als Alltägliches. Weniger als, ich sage jetzt einfach ein paar Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind, weniger als Fernsehschauen zum Beispiel. Oder weniger als Sportverein oder Gamen oder Shoppen oder Schönheitspflege. Das ist ja nicht schlecht grundsätzlich. Aber das Problem ist, dass es hier einfach, der Glaube wird weniger wichtig, Jesus wird unwichtiger als das. Der Glaube ist nicht bedeutender als alles andere. Es wird irgendwie ausnivelliert. Man macht keinen Unterschied mehr zwischen der Welt, wo Jesus keine Rolle spielt, und dem Reich Gottes. Der Glaube wird nach hinten gereicht in der Prioritätenliste und vieles wird einfach wichtiger. Man würde das wahrscheinlich nicht so sagen. Man würde vielleicht sogar auch Argumente finden, warum das nicht stimmt, aber effektiv, wenn man die Agenda anschaut, dann ist es so. Nun, welche spuckt Jesus jetzt aus, wenn wir uns den Text anschauen? Die Kalten, also die Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, nein, die spuckt er nicht aus. Die sind ja gar nicht in ihm. Die muss er nicht ausspucken. Nein, die Lauen. Und ich finde diesen Gedanken irgendwie krass, es erschüttert mich. Wie konnte denn die Gemeinde von Laodicea sich so entwickeln? Ich meine, die haben ja nicht so angefangen. Die hatten auch eine Wiedergeburt, wie es die Bibel sagt. Jesus kam durch den Heiligen Geist, die haben gebrannt für ihn. Wie konnte es sich so entwickeln? Und genau wissen wir es nicht. Aber interessant ist jetzt, dass der Name, die Bedeutung vom Namen Laodicea uns hier einen Hinweis geben kann. Denn Laodicea bedeutet, das Volk herrscht. Oder das Volk spricht Recht. Und die Überzeugung muss also immer mehr Raum gewonnen haben bei der Bevölkerung und auch bei den Christen. Was die Allgemeinheit sagt, das ist maßgebend. Das nimmt man irgendwie an. Und mit der Zeit konnte das sogar die Anweisungen Gottes konkurrenzieren. Und letztlich hat man die Meinung der Allgemeinheit sogar höher gewichtet als die biblischen Vorgaben. Und das ist schon ein Prinzip, das nicht so von irgendwoher kommt. Ich denke, auch wir kennen diese Gedanken, dass das so die Allgemeinheit spricht, recht, also Demokratie eigentlich, oder? Also in der Schweiz galt zum Beispiel vor 1994 noch keine Gurtenpflicht beim Autofahren. Wer von euch kann sich noch gut an die Zeit erinnern? Könnt ihr mal da? Hä? Also ich bin immer auf dem Rücksitz gesessen und das war das Normalste der Welt, nicht angegurtet zu sein. Man kam gar nicht auf die Idee. Das war nicht irgendwie ungeistlich. Also so werde ich das beurteilen kann, noch als kleiner Knopf da. Also gut, ich bin zwar im 92 nicht mehr so klein gewesen. Ja, vielleicht habe ich vorher schon angefangen mit den Gurten. Auf jeden Fall, das war ja das Normalste. Aber jetzt inzwischen ist es das Normalste, dass man sich angurtet. Also ich möchte nie das missen, weder vorne noch hinten. Ich gurte mich immer an. Und das ist ja auch gut. In diesem Fall ist es ja gut. Aber es gibt ja auch andere Beispiele. Zum Beispiel 2002 hat man die Fristenlösung bezüglich der Abtreibung angenommen. Und das Volk spricht recht. Kinder dürfen bis zur 12. Woche, denen darf das Leben genommen werden. Gesunden Kindern im Bauch darf das Leben genommen werden. Das Volk spricht recht. Ist es wegen dem wirklich richtig, auch vor Gott? Nein, natürlich nicht. Aber in der Schweiz ist das das Normalste der Welt inzwischen. Das Volk hat recht gesprochen. Anfangs haben die Christen in Laodicea die Anweisungen von Jesus kompromisslos umgesetzt. Sie waren bereit, Außenseiter zu sein in der Gesellschaft, falls nötig, aber mit der Zeit begannen sie zu relativieren. Und das kann auch bei uns passieren oder passiert sogar bei uns. Plötzlich sieht man gewisse Bibelstellen nicht mehr so genau. Oder außer die Bibelstellen über die Gnade, die nimmt man ganz genau, wortwörtlich so. Aber beim anderen, bei den Fragen, wo es ums Leben geht, um die Ethik, wo es einem selber so direkt betrifft, da relativiert man. Man muss vielleicht eine Bibelstelle im Kontext sehen, der damaligen Zeit, das ist nicht mehr unbedingt eins zu eins übertragbar und von Situation zu Situation abwägen. Und so ganz allmählich kann man sich in diese Richtung bewegen, dass man in die Lauheit abrutscht, wo man sich sein Glaubensleben selber zusammenzimmert. Und dann, wenn man so in diese Richtung geht, dann ist man auch nicht mehr bereit, alle Glaubenssätze anzunehmen von Jesus. Und dann bröckelt es besonders in Fragen um so die Liebe und Beziehung. Weil das betrifft einem ja am meisten, das ist ganz neu, da geht es um die Themen, also ich denke, die kennt ihr ja, so die Frage nach der sexuellen Enthaltsamkeit vor der Ehe, die Frage, dass man sagt, hey, mein Partner soll meinen Glauben teilen gemäß der Bibel, oder dass man die gemeinsame Wohnung, die kommt in der Ehe dann, das ist der Mittelpunkt der Ehe und so weiter. Es fehlt die Bereitschaft, so zu leben, wie Gott es möchte. Und womöglich findet man das auch anmaßend, also noch lange nicht immer, aber vielleicht einige, wenn man sie darauf anspricht, sind Liebe, dass man sagt, wow, hey, hallo, schau du für dich. Jesus sagt, Lauheit ist für mich ein Brechreiz. Ich werde solche Menschen aus meinem Munde ausspeien. Und Jesus formuliert das enorm drastisch. Und doch, also es gibt einen Hoffnungsschimmer, der ist aber ziemlich versteckt, aber er ist da, denn wörtlich im Griechischen heißt es nicht, ich werde dich ausspeien, sondern wörtlich heißt es, ich bin im Begriff daran, dich auszuspeien. Er ist gerade daran, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht unumkehrbar. Also es gibt noch einen Ausweg, dem zu entrinnen. Warum war es für die Christen in Laodicea schwer umzukehren? Er zitiert nun jetzt die Gemeinde sogar, Leute aus der Gemeinde, das ist auch noch speziell. Er sagt, du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Arm, nackt und blind. Und das sind die gewichtigen Laodicener. Stellt euch das mal vor. Es muss in der Gemeinde höchste Aufmerksamkeit hervorgerufen haben, als sie das hörten. Was? Wir sollen arm sein und blind. Boah, gibt's ja nicht. Wir haben ja gehört, wie reich die Stadt war. Und gemäß ihrer Selbsteinschätzung hatten sie keinen Mangel, auch geistlich nicht. Was für eine Fehleinschätzung. Jesus bezeichnet sie sogar als erbärmlich und jämmerlich. Er sagt, du bist arm, trotz deiner Banken, deinem Gold. Und er sagt, du bist nackt, trotz deiner florierenden Textilindustrie. Und er sagt auch, du bist blind, du siehst die geistliche Realität nicht, trotz deiner Augensalbe. Und weiter sagt er, ich rate dir darum, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Interessant ist, dass hier Jesus nicht nur einen Rat gibt, also nur einen Rat gibt, nicht keinen Befehl. Oft befiehlt er ja. Aber wie weise, wenn wir ihn auch ernst nehmen, wenn es nur ein Rat ist, also nur in Anführungszeichen. Hier lässt er uns den freien Willen. Die Laodizener sollen also Gold kaufen, dass sie wirklich reich werden und ihre geistliche Armut beseitigen können. Und diesen Reichtum kann man dann auch mitnehmen, wenn man stirbt. Und sie sollen sich weiße Kleider kaufen. Praktische Gerechtigkeit im Alltag. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott dann wirklich zählt. Die bleibt auch stehen. Die Bibel sagt hier sogar, ein Christ ohne diese Gerechtigkeit ist eine Schande. Auch hier wieder, boah, mega happig. Und sie sollen Augensalbe kaufen, dass sie die geistliche Realität wahrnehmen und nicht verblendet sind. Und das passiert, würde ich sagen, wenn man sich ausstreckt nach der Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Und dieses Kaufen, das ist gratis. Gnade, durch Gnade und Glauben. Und das dürfen wir uns schenken lassen. Und warum können wir uns das schenken lassen? Weil Jesus alles für uns gegeben hat. Er war bereit, seinen lebendigen Leib für uns zu geben. Also uns, man kann sogar sagen, nicht nur für uns, sondern er hat es uns gegeben. Er hat uns seine Gerechtigkeit, die er erarbeitet hat in seinem Leben, seinem irdischen Leben, hat er uns geschenkt, auf uns gelegt. Und er rechnet es uns an. Und er hat seinen Körper am Kreuz hingegeben, damit unsere Schuld getilgt wird, das, was wir nicht wegmachen können. Und er hat seinen Kopf an unsere Stelle hingehalten. Aber warum heißt es hier im Text, sie sollen das von Jesus kaufen? Ist euch das auch aufgefallen? Wieso kaufen? Ist doch gratis. Nun ja, Gnade ist gratis, ist umsonst. Und gleichzeitig kostet sie uns alles. Sie kostet unser Eigenleben, unsere Selbstbestimmung, unseren Egoismus, vielleicht auch unsere Lieblingssünden. Wer die Gnade von Jesus annimmt, der ist ganz in seine Nachfolge gerufen. Er will dann nicht im Gästezimmer unseres Lebenshauses wohnen. Er will alle Räume ausfüllen und bestimmen. Ab Vers 19, ich finde, das ist noch ein spezieller Abschnitt hier. Man muss vielleicht, kann man sich das bildlich vorstellen. Es geht um Liebe, dass die Braut von Jesus, die Gemeinde von Laodicea, die haben geheiratet. Als sie Jesus angenommen haben, ich sage jetzt ein Bild oder ein Bild gesprochen, sie waren glücklich, sie haben glücklich gelebt, wunderbar. Und irgendwann so hat die Braut ihren Bräutigam immer ein bisschen mehr rausspediert aus dem Schlafzimmer, aus dem nächsten Zimmer, aus noch einem Zimmer. Am Schluss durfte er nur noch im Gästezimmer sein. Türe zu. Nur wenn sie gerade Lust hat vielleicht, die Braut ist okay, sonst Türe zu. Lass mich. Und stell dir mal vor, wenn du verheiratet bist, dir würde es so gehen mit deinem Partner. Das wäre nicht gerade lustig. Aber Jesus ringt trotzdem weiter um die Gemeinde von Laodicea. Und wenn wir das jetzt vergleichen, wir können sagen, Jesus ringt um keine Gemeinde mehr als um diese Gemeinde. Ich finde das gewaltig, obwohl sie ihn vor die Türe gestellt hat, also ins Gästezimmer. Und darum ruft er die Laodizener zur Umkehr auf. Das heißt, ihr ändere deine Einstellung. Wörtlich, tue Buße, kehre um, mache eine neue ganze Sache mit mir und werde wieder heiß, lass deine Gleichgültigkeit los. Er ringt um sie, er ringt um keine Gemeinde so sehr. Und wisst ihr, es ist ja nicht nur ein mündliches Ringen. Er redet nicht nur zu der Gemeinde, sondern es ist mehr. Er steht vor der Türe. Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wo steht Jesus? Er steht vor der Tür der Gemeinde. Das ist ja gewaltig. Das ist ja krass. Er steht vor draußen. Nicht mehr innerhalb der Gemeinde. Nicht, weil sie ihn bewusst so in einem Schnitt abgelehnt hätten, so Punkt, fertig, sondern weil sie so abgedriftet sind. In die Lauheit, Gleichgültigkeit. Und irgendwann war er dann ganz im Gästezimmer. Und trotzdem steht er immer noch vor der Türe und ruft, wenn das keine Liebe ist. Und vergessen wir nicht, Jesus hat es ja nicht nötig. Er hat das nicht gemacht, weil er sonst alleine wäre und traurig. Er hat uns überhaupt nicht nötig. Er tut es nur für uns Menschen. Und wenn man damals vor einer Türe stand, dann konnte man entweder, man hatte zwei Möglichkeiten, man konnte klopfen oder man konnte rufen. Was macht Jesus? Beides. So wichtig war es ihm, dass sie die Türe öffneten. Und wisst ihr was? Er tut es heute noch. Er ringt um uns Menschen, wo wir abgedriftet sind, uns vielleicht gar nicht recht realisieren. Weil es ist so schwierig. Ich meine, das geht mir genau gleich. Wenn ich jetzt mich vergleichen könnte, war ich zum Glauben kommen jetzt, dann würde ich vielleicht denken, wow, was, das habe ich damals, war ich viel heiliger, abgesonderter. Ich weiß, also ich denke schon bei gewissen Dingen vielleicht. Ich weiß es nicht, man merkt es gar nicht so. Und Jesus ringt um uns. Er ringt um die Christen, die in vielen Bereichen gleichgültig geworden sind. Und viele lassen sich auch von ihm nicht mehr so viel sagen. Vielleicht merkst du, dass du hier betroffen bist. Ich möchte dir so Mut machen. Entscheide dich heute Morgen. Ich öffne meine Türe auch wieder in diesem Zimmer und in jenem Zimmer und in jenem, in allen Zimmern. Er darf überall reinkommen und mich bestimmen. Und vielleicht spürst du auch, dass er an deine Herzenstüre klopft und deinen Namen ruft. Daniela, mach die Türe auf. Röni, ich will wieder reinkommen. Lass uns wieder ganze Sachen machen, vorne anfangen. Mach Schluss mit Gleichgültigkeiten. Und wenn du das merkst, dann triff diesen Entscheid heute Morgen. Öffne ihm dein Herz ganz neu. Was wird dann passieren? Jesus sagt, ich werde mit dir essen und du mit mir. Und das ist Ausdruck von Lebensqualität. Wenn man mit Jesus persönlich essen darf, es gibt nichts Schöneres, nichts Schöneres als das. So wird uns der Heilige Geist neu erfüllen, erfüllende Gemeinschaft. Und dann werden wir definitiv wieder neu heiß sein im Glauben. Es kann auch sein, dass Jesus noch gar nie in deinem Herz drin war bis jetzt und dass du gar nicht lau bist, sondern du bist kalt. Und du merkst es jetzt vielleicht. Dann, du hast noch gar keine persönliche Beziehung zu Jesus. Auch bei dir klopft er an. Auch du darfst ihm deine Herzenstür öffnen und ihn reinlassen. Er will dein Leben reich machen. Er will dir ein geistliches Sehvermögen geben, dich mit Gerechtigkeit und Freude bekleiden. Ich mach dir Mut, öffne auch du deine Herzenstüre. Das kann man in einem Gebet machen, es ist eine Entscheidung. Er dringt nicht mit Gewalt ein. Es ist unsere Entscheidung. Und Vers 21 sagt noch, wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Was für eine Zusage. Wer den Kampf besteht, der wird mit Jesus Christus auf seinem Thron sitzen dürfen. Das Judentum lehrte, dass im Himmel nur einer sitzt. Nur Gott allein sitzt. Alle anderen stehen. Und wenn Jesus uns das jetzt zusagt, boah, das heißt ja gerade noch mehr. Er will uns mitsitzen lassen auf seinem Thron. Wer rechtmäßig auf einem Thron sitzt, der darf regieren. Wenn du heute Morgen Jesus, wenn wir uns ihm ganz zu, ja gut, vielleicht sind wir schon ganz neu, umso besser, aber wenn wir uns auch ihm wieder ganz neu und ganz zuwenden auch, und unsere Lauheit, Gleichgültigkeit ablegen, dann haben wir die Gewissheit. Wir werden mit Jesus mitregieren im Himmel. Vielleicht findest du das gar nicht so erstrebenswert, so bist nicht so der Regierungstyp. Aber ich kann euch sagen, im Himmel sind ja ganz andere Verhältnisse. Das wird das Schönste sein, das du dir vorstellen kannst. Es wird wunderbar, wenn man da mit Jesus mitregieren darf. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und mit diesen Worten endet das Sendschreiben und die ganze Serie. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, Herr, wir bitten dich, wir brauchen deine Offenbarung. Wir brauchen dein Anstoßen, wir können es aus uns heraus nicht. Und wir bitten dich jetzt, sende deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, dass er uns zeigt, was bei uns dran ist. Deck du auf, was aufgedeckt werden muss. Und schenk, dass wir wieder heiß werden, wo wir vielleicht lau geworden sind. Ich bitte dich, wir bitten dich, erbarme dich über uns. Amen.